Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Olli Seidler.
Herzlich willkommen zur neuen Kickerherz-Ausgabe. Ich sag mal so, an der Wand des legendären Hollywood-Star-Regisseurs Billy Wilder hing früher ein Plakat mit einer Frage, die immer Maßstab für seine Arbeit war. Und die Frage lautete, how would Lubitsch do it? Wilder stellte sich also immer die Frage, wie sein großes Vorbild Ernst Lubitsch es machen würde. Zumindest das mit der Frage passt auf mich im Zusammenhang mit unserem heutigen Gast. Ein Mann, den ich als Fachmann absolut schätze. Er ist als Kollege ein Vorbild, als Kommentator ein Ass, als Mensch eine Eins und man kann mit ihm auch schräge Dinger drehen. Mal sehen, ob wir darüber heute noch sprechen oder ob wir das lassen. Was soll ich sagen? Hier ist er.
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Es wird Gold für Deutschland, für Lukas Mertens, ich fass es nicht.
Und jetzt sind die Fans auf dem Feld, es ist noch nicht Schluss, meine Damen und Herren. Das ist der absolute Wahnsinn hier.
Groß! Er macht das Tor, Toni Groß!
Herzlich willkommen zum Kickerherz-Podcast, Tom Bartels.
Hallo, lieber Olli, und danke für die nette Einführung.
Was man jetzt eben gerade bei dem Tor von Mario Götze nicht gehört hat, was du aber gleich dran gesetzt hast, und das ist eigentlich das, was ich ebenso fühle, wenn ich dich erlebe als Kommentator. Du hast ja dann hinterher gesagt, das nächste Joker-Tor für Deutschland. Helmut Rahn 1954, Gerd Müller 1974, Andi Brehme 1990 und dann Mario Götze 2014. Das hast du dann eben halt einfach drauf. Tom Bartels, einfach ups, jetzt fliegt meine Kamera runter.
Du warst so enthusiastisch.
Weil ich so enthusiastisch war.
Ich habe meine hier gut festgemacht, Olli.
Haben wir wieder.
Ne? Haben wir wieder.
Tom Bartels, einfach sensationell. Also da waren ein paar Highlights mit dabei. Was ist denn eigentlich deins?
Ja, das ist eine gute Frage. Bin erstmal super dankbar, dass ich so viele Highlights erleben durfte. Dazu gehört als Reporter ja auch sehr, sehr viel Glück. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wie es losging in den 90er Jahren oder ich mein erstes großes Spiel für RTL machen durfte, an meinem Geburtstag, da ging es schon gut los. 13.09.2000, HSV Juventus Turin 4-4. Du kannst dir vorstellen, Nervosität, RTL, ja. Der große Sender, Marcel Reif nicht mehr da. Das war für mich schon wirklich grenzwertig belastend. Aber so bin ich ganz gut reingekommen. Danach dachte ich mir, okay, so viel kann nicht mehr passieren. Dann ist in dem Jahr Bayern im Champions-League-Finale gewesen, 2001. Ja. Und gewonnen gegen Valencia in Mailand. Ein Jahr später gewinnt Sven Hannawald alle Springen der Vier-Schanzentournee. Und so ging das irgendwie weiter. Ich bin beim ersten Mal bei Olympia, da wird Britta Steffen wohl zweimal Gold, 2008 in Peking. Davor haben die Ewigkeiten nichts gewonnen. Bis jetzt wieder Lukas Mertens, da durfte ich dann auch wieder dabei sein. Also wenn du so vom Glück geküsst bist, darfst du dich eh nicht beschweren. Aber wahrscheinlich ist allein aufgrund der Quote dieses WM-Finale 2014, ich habe ja noch ein paar andere Finals machen dürfen, aber das 2014, also wie viele SMS ich bekommen habe und WhatsApp vor diesem Spiel, da war mir klar, okay, heute darf wirklich nicht viel schief gehen, denn das guckt irgendwie jeder. Jeder aus meiner Verwandtschaft hier, der meine Nummer hat, alle wünschten mir viel Glück. Und dass das dann so geklappt hat, wie du es jetzt gespielt hast, das ist wahrscheinlich so das Highlight gewesen, was nicht zu toppen ist.
Du hast gerade Geburtstag, nochmal alles Glück der Welt nachträglich. 65er Baujahr, nächstes Jahr wird genullt. Die letzten Jahre irgendwie hatten Schallgeschwindigkeit, oder?
Ja, das ist so. Das geht uns allen so. Du guckst ja gar nicht zurück. Wahrscheinlich ein bisschen wie die Sportler selbst. Du machst einfach immer weiter. Nach der EM kommt Olympia, nach Olympia geht die Bundesliga wieder los. Dann kommen wieder Länderspiele, dann kommt wieder Skispringen und das Jahr für Jahr. Natürlich denke ich in dem Alter auch darüber nach, wie lange mache ich das alles noch. Da bin ich jetzt noch nicht zum endgültigen Schluss gekommen, aber auch wahrscheinlich nicht mehr ewig. Ich glaube nicht, dass ich das mit 70 noch mache. Ein paar Jahre noch. Bis.
Also wenn wir dann ein WM-Endspiel haben, dann musst du das auf jeden Fall kommentieren. Als Glücksbringer.
Ja, eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr so viele Endspiele machen. Bin da ganz zufrieden mit der Quote, die ich erreicht habe.
In der Tat, das kannst du auf jeden Fall. Aber lass uns mal kurz den Film zurückspulen. Du bist ja in Niedersachsen geboren. Wir sind ja hier in Niedersachsen ansässig, wo wir produzieren, bei Antenne Niedersachsen. Geburtsort Celle, dann ging es danach schnell nach Melle in den Landkreis Osnabrück. Was hat eigentlich bei euch zu Hause der Sport für eine Rolle gespielt? Wer hat dich inspiriert sportlich?
Wahrscheinlich schon mein Vater, der hat Fußball gespielt, der hat in Hannover Fußball gespielt, der ist in Wettbergen groß geworden, natürlich Nachkriegszeit, der ist Jahrgang 39, also da war natürlich die Situation eine andere in Deutschland. Meine Mutter kommt aus Schwerte, also aus dem Ruhrpott, war auch sportlich, hat ein bisschen Leichtathletik gemacht, aber mein Vater hat Fußball gespielt, war irgendwann mal in der Jugend bei Arminia Hannover.
Ups, jetzt ist er kurz weg, der Tom. Wenn man auf diese Beats-Dinger auf der Seite drückt, beendet das Gespräch. Jetzt kommt er wieder rein.
So ein Käse. Seid ihr noch da, Olli?
Ja, ja, der tückische Griff zu den Beats.
Wahnsinn. Soll ich einfach da weitermachen?
Genau. Wir waren gerade bei Arminia Hannover.
Ja, mein Vater hat in der Jugend bei Arminia Hannover mal gespielt und bei einigen Vereinen rund um Hannover. Und ich weiß noch immer, wenn wir als Kinder durch die Gegend rund um Hannover gefahren sind, meine Großeltern haben da gelebt, dann wurde auf jedem Dorfplatz wurde gezeigt, da habe ich damals, als die Flanke von außen kam, habe ich quer in der Luft gelegen und die Latte getroffen und da habe ich hier getroffen und Ricklingen und hier und
Ja,
dort. Und ja, so haben wir auch angefangen. Ich habe mit 5 war ich schon im Verein bei Soest-Buhr in der Nähe von Melle, bin dann später nach Melle gewechselt und habe da viele, viele Jahre gespielt und die Karriere dann auch noch als Amateurfußballer im Kölner Raum fortgesetzt. Dann hat sich es aber irgendwann überschnitten mit meinem Arbeiten beim Süddeutschen Rundfunk und beim WDR, bei RTL letztlich. Und dann musste ich mich irgendwie entscheiden und habe natürlich dann mich für den Job entschieden.
mein Vater hatte übrigens auch 39er Jahrgang, öfter mal einen alten Studerkasten rausgeholt. Da war so ein Tonband drauf, wo ich als Fünfjähriger im Berliner Olympiastadion ein Spiel kommentiere, was gerade läuft. Und im Hintergrund hört man dann einen damals schon kritischen Zuhörer, der sagte: Halt die Fresse, Kleiner, das tickt alles selber. Du
Ist
hast
ja
aber auch
geil.
als Kind schon als Sportreporter dich betätigt quasi.
Ah, ich hätte es mir denken können, Olli, dass du natürlich alles weißt. Ja, ich habe tatsächlich mit meinen Kuscheltieren Fußball gespielt, der Frosch war im
Ja.
Tor und warf sich von links nach rechts und habe alles kommentiert. Das haben meine Eltern leider nicht aufgenommen, aber ich kann mich bestens daran erinnern. Und als wir 10, 12, 14 waren, haben wir auch unsere eigenen Spiele kommentiert draußen, ja, auf dem Freiplatz, auf dem Bolzplatz, wie auch immer wir gekickt haben, wurde immer kommentiert. Und es wurden halt vor allem die Hörfunkkommentatoren von damals, die wurden halt
Ja.
nachgeplappert. Fernsehen kam ja nicht so viel Live-Fußball. Das ist ja heute ein Traum für die
Ja,
Jugend.
das war bei uns auch, bin auch ein Kind der ARD-Schaltkonferenz im Radio gewesen und habe das auch geliebt und auch gelebt. Und wenn ich oben meine Hausaufgaben gemacht habe, rief man aus dem Hinterhof in Berlin mich immer runter, ich müsse mitspielen und gleichzeitig kommentieren. Welche Position war deine Lieblingsposition als Spieler?
Position war am Anfang sehr offensiv, viele Tore geschossen in der Jugend, immer Statistiken natürlich auch darüber geführt, bis zur A-Jugend, dann Mittelfeld im Herrenbereich, ich habe viel gespielt, so auf der 8 würde ich mal sagen oder auf der 6 und später auch rechte Seite. Ganz am Ende, als ich in Bernrath in Köln gespielt habe, habe ich sogar hinten gespielt.
Zurück nach Melle. Dann wurde natürlich nach der Schule erstmal was Anständiges gelernt.
Ja, so ist es. Das lag so ein bisschen daran, dass meine damalige Freundin in USA war und Au-pair-Mädchen machte dort, so hieß es. Und ich wollte den Kontakt halten, wusste, sie kommt zurück und macht dann Abi und wollte in Melle bleiben und noch nicht studieren. Mein Bruder ist irgendwann nach Köln gegangen und hat an der Sporthochschule studiert. Mit dem habe ich natürlich die ganze Jugend auch zusammen gekickt und Fußball gespielt. Der ist ein Jahr jünger. Und durch ihn bin ich später letztlich nach Köln gekommen, aber ich wollte erst mal da bleiben und habe da eine Banklehre gemacht. So ist es bei der Sparkasse in Melle.
Guck mal, da haben wir noch eine Schlagzeile. Aus Liebe Bankkaufmann geworden. Tom
So
Bartels
war
im
es. Ja, so war
Kickerherz.
es.
Wie lange hat das gehalten dann?
Die Beziehung hat noch eine ganze Zeit gehalten. Ich bin nach Köln, ging dann irgendwann auseinander. Inzwischen bin ich ja 25 Jahre mit meiner jetzigen Partnerin zusammen. Also die Beziehungen, die ich hatte, waren immer sehr, sehr lang, ja, und von einer gewissen Kontinuität geprägt.
Ein treuer Mensch, Tom
Auf
Bartels.
jeden Fall, auf jeden Fall.
Und Kinder sind ja auch aus der Beziehung hervorgegangen. Du hast zwei Söhne. Wie gestaltet ihr das? Logischerweise ist Papa ja am Wochenende dann häufig in den Stadien unterwegs oder bei Großereignissen dann auch mal die eine oder andere Woche komplett gar nicht da.
Ja, das stimmt, aber es war mir unglaublich wichtig, dass ich einen ganz engen Draht habe. Das hat darunter nicht gelitten und ich hatte sie ganz oft dabei. Also wir haben die ganz, sind bei jeder Vierschanzentournee mit gewesen. Die waren bei zig Olympischen Spielen, bei Großereignissen mit. Das war natürlich, hat das vor Ort nicht leichter gemacht, sage ich mal so. Weil natürlich, weißt du selbst, was wir da organisieren mussten, aber meine Frau hat das meistens super gemanagt. Die stehen, seit die zwei sind auf dem Ski und sind bei vielen, vielen Veranstaltungen mit gewesen. Olympia, London, Rio, überall dabei gewesen. Die haben eine ganze Menge gesehen. Also die waren
Toll.
schon in der halben Welt unterwegs.
Jetzt sind ja so Familienmitglieder auch manchmal entweder treu ergeben, finden einfach alles total cool, was man macht und auch sagt. Und manchmal sind sie auch die schärfsten Kritiker. Ich habe vier Jungs und da sind auch einige darunter. Ich wollte eigentlich meine gesamte Fußballmannschaft zusammenbekommen, das hat dann aber nicht gereicht, nicht mal halb. Aber zumindest gibt es da den einen oder anderen, der auch dann mal ein klareres Wort in meine Richtung spricht.
Ach, die sind eigentlich beide relativ gelassen. Die sagen zwar auch immer mal was, ich habe irgendwann einen Trick falsch benannt, der Around the World, weil sie das ja alles aus ihren Computerspielen besser wissen. Weißt du, Rabona, ja. Wenn du hinterm Rücken flankst, dann ja. Fiel mir natürlich der Name nicht ein, dann wird halt gesagt, Papa, das heißt Rabona. Dann fiel mir ja. Ein, dass das bei uns in der Sporthochschule in Tunesien ja auch immer gespielt hat. So. Ja. Aber Around the World habe ich, glaube ich, bei irgendeiner Drehung gesagt. Das ist aber, wenn du den Ball hochhältst und einmal den Fuß drum machst, etc.
Ja, ja. Das, ja. Okay.
Gut, haben wir uns dann irgendwo mal auf so einen Zettel geschrieben, damit ich die Tricks so richtig benennen kann. Ja. Aber ansonsten ja. Ist das, ja, auch die können das alles anschauen, die finden das auch nicht peinlich oder so. Die haben schon auch großen Respekt vor der Arbeit, weil die natürlich wissen und weil sie oft daneben saßen auch, dass so jetzt in dem Moment, wo ich auf einmal spreche, ist das für alle zu hören. Und wenn du dann mal in der Kabine daneben gesessen hast, und merkst, das gibt es wirklich und das ist nicht nur, findet nicht nur im Fernsehen statt und wie das aussieht und wie das nach Matze abläuft, steigt eher so der Respekt. Das war bei den Kindern schon zu merken. Ging natürlich auch mit, wenn es mal einen Shitstorm gibt, dass man das aushalten muss, ne? Und dass man Thema ist, also im Guten wie im Schlechten, ne? Das ist ja nach dem WM-Finale waren die dann natürlich auch schon fast genervt, ja, weil sich jeder darauf angesprochen hat.
Wo du das gerade ansprichst, in Sachen Kritik, mir hatte mal ein besonders freundlicher Mensch eine Seite zur Verfügung gestellt, wo Fußballkommentatoren kritisiert werden, beziehungsweise rezensiert werden. Ich habe da einmal drauf geguckt und dachte, oh Himmels Willen, was haben die Menschen denn für einen Eindruck von mir? Das ist ja entsetzlich, du bist ja die absolute Oberpfeife. Und dann habe ich ein bisschen reingeguckt und habe gesehen, aber wir sind ja alle scheiße. Also da ist ja, also das ist ja, war im Grunde genommen eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Auskotzplattform, wo halt einfach jeder durch den Kakao gezogen worden ist, der irgendwie eine On-Air-Taste drückt. Wie gehst du aber grundsätzlich mit solchen Dingen um? Hast es jetzt gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Logischerweise bekommen wir ja schon das eine oder andere Mal was um die Ohren. Also Kritik ist da, ist berechtigt und im besten Falle wächst man daran. Wie siehst du das?
Das ist gut formuliert. Also grundsätzlich wächst man daran, das würde ich für mich sagen. Das ist, glaube ich, ja für alle der gleiche Weg und das gleiche Phänomen. Auch du, Olli, irgendwann hat jemand gesagt, Mensch, der Olli hat eine gute Stimme, der kennt sich aus, der ist live-sicher, den setzen wir jetzt dahin und dem vertrauen wir. Und das hast du dir erarbeitet durch deine Art. Also du erlebst ja erstmal sehr viel positives Feedback, dass du überhaupt dahin kommst. Und dann, ja. Je öffentlicher das Ganze wird, und wir haben ja viele, viele Zuschauer, gerade wenn du jetzt im Free-TV arbeitest, je mehr kommt natürlich auch Feedback mal in anderer Richtung, nicht nur Lob, sondern Kritik. Es gibt auch Leute, die das auch gern machen wollen. Es gibt Konkurrenz. Da ist natürlich dir jetzt nicht jeder so wohlgesonnen. Und das trifft dich, glaube ich, am Anfang. Es wird für jeden gelten, dann schon auch tief in der Magengrube. Und was ist das denn? Und warum sehen die mich denn so? Du fühlst dich falsch verstanden. Da muss jeder, ob er will oder nicht, hineinwachsen und auch damit wachsen. Und das würde ich sagen, das ist bei mir genauso gewesen. Also in den 2000er Jahren hat mich Kritik viel härter getroffen. Heute nehme ich das so mit. Es gibt natürlich auch größere Dinge, die mal passieren. Da heißt es dann auch, sich damit auseinandersetzen oder vielleicht auch mal dazu Stellung nehmen. Aber das ist eher die Ausnahme. Ansonsten sowas, was du jetzt sagst, solche Seiten, die gucke ich mir im Prinzip schon lange nicht mehr an. Mhm. Das interessiert mich dann auch wirklich fast gar nicht mehr, weil das ist ja oft so unsachlich und so ein Mist. Das vergeudet ja Lebenszeit letztlich. Ich bin ja auch, wie du ja weißt, auf Social Media nicht aktiv. Also da geht auch, glaube ich, viel an mir vorbei. Ich kriege dann immer mal wieder von meinen Jungs einiges erzählt, aber das berührt mich im Prinzip nicht mehr wirklich, weil meistens weiß ich selbst, ob das vernünftig war, was ich gemacht habe oder nicht. Oder wo ich vielleicht noch mal ran müsste oder wo ich auch besser werden sollte. Aber was da irgendjemand schreibt, wir kriegen ja auch viel Feedback so über unsere Zuschauerforschung oder über Mails, die reinkommen. Da gibt's sehr gute und sehr sachliche Kritiken und welche, die man eigentlich direkt vergessen kann, wo man fast die Leute blockieren muss, weil es in Beleidigungen ausartet. Das kannst du aber in relativ exponierter Stellung, wenn so viele Leute schauen, eigentlich gar nicht vermeiden. Ne? Das gilt ja für uns, gilt für Politiker, das gilt für jeden, der in der Öffentlichkeit in irgendeiner Weise auftritt.
Aber was die sozialen Medien angeht, du hast es gerade auch angesprochen, es ging ja da zum Beispiel auch Eröffnungsfeier, Olympische Spiele, da ging es ja dann auch so, dass Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel und so weiter aus sozialen Medien zitieren von Leuten, die gar nicht wissen, was eigentlich vor Ort los gewesen ist, unter welchen Bedingungen man zum Beispiel auch Dinge begleiten und kommentieren muss. Die Berichterstattung, die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, die ist ja nun mal wirklich unter ganz besonderen Bedingungen abgelaufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
allein dazu könnten wir einen Podcast machen. Ne? Ja. Also das ist wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich sag mal in Kurzform, ich habe das war ja nicht meine erste Eröffnungsfeier und ich weiß eigentlich immer schon, was kommt. Ich habe zwei Eröffnungsfeiern, zwei Abschlussfeiern gemacht. Die sind ja hochpolitisch, die Ereignisse, und entsprechend werden sie begleitet. Ich glaube, was wir nicht mehr ändern können, ob wir das wollen oder nicht, diese 3-4%, die X haben oder Twitter, ja, denen wird eine Bedeutung zugemessen. Du kannst dich da ausmähren und wirst garantiert zitiert. Da haben die Medien aus meiner Sicht bis jetzt kein Regulativ gefunden, das in irgendeiner Form einzuordnen oder zu kanalisieren. Ja. Ich habe von, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Leuten ganz, ganz nette Feedbacks bekommen zu Olympia. Was war das für eine spektakuläre Feier? Aber hängen bleibt eigentlich, es gab einen Shitstorm. Ja. Und vielleicht mal zu den Umständen als Reporter. Du liest dann irgendwo schlecht vorbereitet. Ich glaube, ich habe mich fast auf kein Ereignis in meiner ganzen Karriere mehr vorbereitet als auf die Feier. 205 Nationen. Wenn du dich mit jeder Nation 10 Minuten beschäftigst, brauchst du, glaube ich, 50 Stunden. Du kennst die Fahnenträger nicht bis am Tag zuvor, weil viele Nationen die nicht bekannt geben. Eigentlich hast du das Gefühl, du musst jeden Athleten kennen, was bei 10.000 Athleten aber nicht geht. Dann gibt es Regisseure und kreative Leute, die sich wahnsinnig viel Gedanken machen über Jahre, aber dich daran nicht teilhaben lassen als Kommentator. Das war in London übrigens auch nicht anders. Ja. Und zwei Tage vorher gibt's ein Moderationsbuch, für das du eigentlich 4 Wochen bräuchtest, wenn du es verstehen möchtest, was, wo, an welcher Stelle, wer auftritt. Viele Sachen bleiben geheim. Ja. Du sollst aber über Kultur, Kunst, Musik, Sport sollst dich auskennen und bekommst 2 Stunden vor Beginn der Veranstaltung eine Liste von 30 Menschen, wo du 15 nicht kennst. Und ich würde mal sagen, ich kenne mich im Sport ganz gut aus, die am Ende die Fackel in der Hand haben sollen. 15 sind gar nicht aufgetaucht. Irgendwann sind 3 Parasportler zu sehen, die ich an der Prothese erkenne. Die habe ich aber in meinem Leben noch nie gesehen. Wir dachten, alle die Namen werden eingeblendet. Das alles im strömenden Regen und danach schreibt jemand, Reporter kannten sich nicht aus, kannten die Fackelträger nicht. Also das haben sich natürlich alle beschwert, die USA, die Schweden, die Ungarn, die Südafrikaner. OBS hat sich hinterher entschuldigt, aber du hast keine Chance und du musst es danach aushalten. Und das kann ich inzwischen.
Was mich halt irritiert hat, ist, dass die Informationen darüber, dass sich Kommentatoren aus anderen Ländern auch darüber beschwert haben, wie die Voraussetzungen vor Ort waren, zumindest das kritisiert oder angemerkt haben, dass diese Sachen in der medialen Berichterstattung in Deutschland gar nicht reflektiert wurden, sondern es gab eben die X- oder Twitter-Zitate, die da gekommen sind. Dann ist das Clickbait und dann kommt die Bildzeitung. Jetzt redet der Kommentator, jetzt sagt der was dazu. Also insofern baut man sich da selbst eine Schlagzeilenmaschine auf. Irritierend.
Olli, du musst mal lesen, was da zu sag mal, Esther und Basti während der Euro steht. Ja? Jeder Halbsatz das, oder zwischen Laura und Ballack, jeder Halbsatz ist dann eine Schlagzeile. Das kann man doch gar nicht mehr ernst nehmen. Da laufen EM-Spiele ab und die Geschichten sind über irgendwelche, wer mit wem vielleicht geflirtet hat, was dem Schwachsinn nahe kommt. Ja? Und wenn eigentlich darf man dem gar keine Bedeutung geben, sonst ist man ja in der gleichen Gedankenspirale. Aber es ist irgendwie unsere Zeit und ich weiß nicht, wie sich das jemals wieder ändern wird. Ne?
Ich habe da auch das ein oder andere Gespräch schon mit Kollegen von Gazetten geführt und die sagen halt auch, es ist nicht mehr so, dass wir heutzutage eine Printzeitung fabrizieren, wo wir dann einmal verkaufen, sondern wir müssen eigentlich 6-mal am Tag unterschiedliche Zeitungen entwerfen. Dazu sind wir auch noch aufgefordert, dass wir Schlagzeilen bringen, die dann dementsprechend geklickt werden.
Es muss ja während des Ereignisses, muss das ja schon alles skandalisiert werden. Wir Border sprechen zu viel über das Wetter. Ich meine, es hat 4 Stunden durchgeregnet und die deutsche Mannschaft hat sich, glaube ich, unter Deck geflüchtet, obwohl sie es nicht durften, damit sie sich nicht erkälten. Und du sollst als Reporter aber nicht über das Wetter reden. Aber lass uns, das bringt nichts. Ja. Man freut sich über faire Kritiken, sagen wir es so. Die war teilweise dann sehr, sehr unfair.
Ja. Viel Lob hast du unter anderem für einen Auftritt beim EM-Gruppenspiel 2012 zwischen Spanien und Irland bekommen. Das ist etwas, was mir eben auch absolut am Herzen liegt und was ich auch total gefeiert habe. Die Iren lagen da kurz vor dem Ende mit 0-4 zurück und 20.000 Fans haben dann ein Lied angestimmt. Und das hörte sich dann erstmal praktisch beim Kommentar so an. So, das war dann minutenlang, hast du kein Wort gesagt. Die TV-Zuschauer konnten dadurch diesen absolut emotionalen Moment ungestört genießen. Diese vornehme Zurückhaltung und Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und so weiter. Das war einfach ein besonderer Moment.
Ich erinnere mich gut dran und auch noch zum Beispiel Köln, wenn die FC-Hymne gespielt wird. Ich glaube, da kann man als Reporter nichts Besseres machen, als einfach zu schweigen und dann die Infos später zu geben, damit der Zuschauer auch das Gefühl hat, er ist dabei im Stadion, er hört zu. Und in dem Moment war das Spiel einfach entschieden. Kennst du ja selbst solche Spiele. Da steht es 4-0, 5-0. Du kannst jetzt das immer Gleiche sagen, die spanische Passmaschine, Fabregas und Silva, wer da alles dabei war. Oder lässt es einfach stehen. Und das ist ja, entscheidet man ja aus dem Gefühl heraus als Reporter. Zum Glück habe ich mich so entschieden. Aus dem Übergang wurde schon nachgefragt, ob ich noch da bin. Ja, bin ich noch.
Wo wir bei 2012 sind, können wir auch nochmal auf die Relegation damals eingehen. Fußball-Bundesliga, du hast das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC übertragen. Dann hat es dann aufgrund des Abbrennens von bengalischem Feuer von beiden Fanlagern und Übergriffen von Hertha-Spielern gegen den Unparteiischen und so weiter und so fort, und wegen des Platzsturms dann mehrfach unterbrochen. Und das hast du dann auch so begleitet.
Und jetzt sind die Fans auf dem Feld. Es ist noch nicht Schluss, meine Damen und Herren. Das ist der absolute Wahnsinn hier.
Da gab es auch eine eigene Doku praktisch dazu, logischerweise von Fortuna Düsseldorf. Aber auch solche Momente sind natürlich schon besondere.
Sind besondere, und letztlich war das komplette Spiel ja schon vorher unterbrochen, lange unterbrochen. Ich glaube, weil die Hertha-Frösche 15 Minuten Pyro aufs Feld geschossen haben etc. Und auch das war natürlich im Nachgang nicht so einfach, weil das hat nicht allen gefallen, auch bei der Fortuna, zu der ich übrigens ein exzellentes Verhältnis inzwischen wieder habe. Es war nie anders, aber es ist schwierig zuzusehen, wenn eine Mannschaft da nach so langer Zeit wieder kurz vorm Aufstieg steht, dass die Fans es nicht schaffen, noch die letzten Minuten hinter dem Zaun zu bleiben. Und aufgrund einer falschen Information sind ja dann alle aufs Feld gelaufen, standen ja schon über die Zäune gestiegen, schon alle im Innenraum. Das war schon grenzwertig und sind dann aufs Feld gelaufen, bevor wirklich der Schiedsrichter abgepfiffen hatte. So ist der Aufstieg gefährdet worden, und das musste natürlich als Reporter auch transportieren, dass das jetzt nicht unbedingt der Sache dienlich war. Zumal Hertha ja mit einem Tor wieder zurück gewesen wäre. Ja, das war Chaos pur. Ich kann mich sehr gut erinnern.
Wenn man dann, glaube ich, auf die komplizierteste, komplexeste und tragischste Situation auch nochmal zu sprechen kommt, das war sicherlich im November 2015, als die islamistisch motivierten Attentate in Paris gewesen sind. 130 Menschen getötet, fast 700 verletzt. Das war eine Situation, wo die deutsche Nationalmannschaft im Stade de France am Ortsteil Saint-Denis gegen die Equipe Tricolore gespielt hat. Und das ist dann während des Ereignisses gewesen. Und da haben wir auch mal, habe ich was vom Fernseher mitgeschnitten. Mal gucken, ob man das dann gut hören kann.
Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, da jetzt hier die Mischung zu finden zwischen dem Verkünden dieser Horrornachrichten und einem hochinteressanten Freundschaftsspiel, sehe ich mich jetzt leicht überfordert.
Also das, wie wenn du jetzt praktisch aus der jetzigen Situation heraus zurückblickst auf das, was damals war, wie surreal ist das gewesen?
Das war total surreal. Ich kann dir sagen, dass ich noch weiß, dass meine Beine gezittert haben irgendwann. Ja. Ich habe das am Anfang geahnt, dass das keine Böller sein konnten, weil ich die Erschütterung gespürt habe. Wurde noch aus dem Ü-Wagen beruhigt und Mensch, das waren Böller, die waren jetzt ein bisschen lauter etc. Mhm. Dann habe ich das versucht zu glauben, und es hat sich ja erst so nach und nach abgezeichnet, dass mehr passiert ist, dass es wirklich keine Böller waren, sondern Detonationen, dass sich da Menschen hochgesprengt haben. Und zunächst war auch noch gar nicht klar, dass in Paris dieses Schreckensszenario abläuft parallel. Auch die Informationen kamen so häppchenweise gegen Ende des Spiels, als dann auch noch Tore fielen für Frankreich und die Franzosen sich da vor ihrem Block feiern ließen. Und als mir dann klar wurde, in welcher Situation wir sind in der Stadt in Paris, das war in den letzten 10 Minuten, würde ich sagen, da haben sich meine Beine verselbstständigt. Ich habe wirklich gezittert und wusste nicht mehr, wie ich das jetzt ins Ziel bringen soll und wie ich meine Gefühle kontrollieren sollte. Wenn ich gewusst hätte, und das weiß ich inzwischen, ich habe mich mit einem Dokumentarfilmer getroffen, der darüber etwas machen möchte, der mir dann gesagt hat, was eigentlich geplant war, dass die sich im Stadion hochsprengen sollten oder sogar in der Menschenmenge vor diesen Eingangstoren. Haben sie den Weg nach Saint-Denis unterschätzt und sind deswegen 1,5 Stunden zu spät gekommen. Sonst wäre das wahrscheinlich auch für mich traumatischer. So war es ja so, dass ich in diesem geschützten Stadion saß. Ich habe den Rest genauso wie du hinterher im TV gesehen. Ja, und die Bilder, die sich in der Innenstadt boten, die haben wir da alle nicht gekannt. Die habe ich auch erst alle im Nachhinein gesehen. Es gab da keinen Monitor, wo wir das sehen konnten oder hätten sehen können. Und so ist das für mich, ich habe das wahrscheinlich auch verdrängt, noch abstrakt geblieben. Weil ich war nicht im Bataclan, ich habe keine Leichen gesehen. Ich habe nur diese Detonationen gehört und war Ewigkeiten in diesem Stadionbauch. Aber ich weiß schon, dass die Verarbeitung wahrscheinlich irgendwie so ein Prozess ist, der über Monate weitergelaufen ist. Danach ist ja auch das Länderspiel in Hannover abgesagt worden. Und ich weiß, dass mich das am Anfang beschäftigt hatte, ich aber irgendwann so in die Verdrängung gegangen bin. Und mir klar, wenn ich jetzt da weiter reingehe, dann kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr ins Stadion gehen. So ungefähr. Und das wollte ich nicht und habe das so ein bisschen von mir ferngehalten, um ehrlich zu sein.
Du hast gesagt, du bist da noch längere Zeit im Stadion, Bauch eben geblieben vor Ort. Man hat ja auch die deutsche Nationalmannschaft erstmal sehr lange auch in den Katakomben gehalten, ehe man das Areal verlassen hat. Wie hast du diese Zeit dann direkt danach erlebt?
Also wir standen alle unter Schock. Matti Obtenhövel, Mehmet Scholl, unser ganzes Team. Wir hatten da unten keine Bilder aus der Innenstadt, ja. Aber wir haben natürlich die Informationen bekommen, was dort passiert sein soll. Es hieß am Anfang bei uns noch Schießerei in Paris.
Ja.
Nicht, dass da Attentäter im Bataclan um sich feuern und Menschen erschießen. Und das sickerte dann so nach und nach durch. Und ja, wir standen unter Schock. Ich meine, ich war schon 9/11 2001 in Gelsenkirchen und habe mich da so ähnlich gefühlt. Da dachte ich, warum bin ich hier bei diesem Fußballspiel? Warum machen wir da heute eine Zusammenfassung? Und stand eigentlich nur neben mir. Und weiß noch, dass da Pressesprecher fragte, war das jetzt Elfmeter? Und das war ja alles egal und genauso war es da. Du hast wirklich versucht, Orientierung zu finden. Das ging den Spielern genauso. Ich war unten in diesem Spielertrakt, weil ich da eine Akkreditierung hatte, um da hinzukommen. Wir haben einzelne Interviews gemacht, aber wollten eigentlich dann auch gar niemanden mehr befragen. Wir mussten leider ein bisschen Nachlauf senden, weil wir in dem Moment war unsere Zentrale ja nicht besetzt. Das heißt, wir haben noch bestimmt eine halbe Stunde Programm aus Paris gesendet, Fußball gesendet, was bei uns niemand gut fand. Aber es gab kein Ersatzprogramm und wie gesagt, wir hatten noch nicht alle Informationen, aber alle wussten nicht, wie es weitergeht.
Ich meine, du wärst beim Tagesteam nochmal geschaltet worden ins Stadion, oder?
Ja, genau, nachts oben auf meinem Reporterplatz, das wird 1 Uhr oder irgendwas gewesen sein. Und dann habe ich aber auch gesagt, ja, was soll ich jetzt hier mitteilen? Ich kann nur sagen, wie das für mich war, dass ich mich überfordert fühlte. Das gab ja auch noch einen Moment der Panik auf der Pressetribüne, weil es ein Gerücht gab, dass jemand mit Maschinengewehr durch die Gänge läuft und um sich schießt. Das stimmte aber nicht. Da sind Leute die Balustrade runtergesprungen, 3 Meter nach unten. Ja. Und wir haben uns schon überlegt, ob wir das auch machen müssten oder könnten, wenn wir jemanden sehen würden, der mit einem Maschinengewehr auftaucht. Aber das ist zum Glück alles nur Fake News gewesen. Aber in diesem Zustand habe ich da oben diese Schalte gemacht und bin dann mit immer noch zitternden Beinen runtergegangen und habe versucht, irgendwie zu verstehen, was passiert und wie es jetzt weitergehen soll. Ja klar, das wirkt, sowas wirkt lange nach.
Wie bist du denn nach Hause gekommen? Wie bist du wieder nach Deutschland gekommen? Wie war das dann, als du mit deiner Partnerin wieder zusammen warst und bei den Kindern?
Ja, meine Partnerin wollte damals sogar mit nach Paris und ein bisschen sich in der Stadt aufhalten. Hat sie zum Glück nicht gemacht. Das ging aber Kollegen so. Die hatten Familie dabei. Die haben alle versucht, verzweifelt zu telefonieren. Aber da wurde ja das Netz auch irgendwann abgestellt, weil nicht klar war, ob Attentäter noch in Stadionnähe sind und sich irgendwie verständigen müssen. Und dann war nicht klar, ob die Bahnen sicher waren. Das heißt, ich kann es nicht genau sagen, waren zwischen 3 und 4 Uhr nachts da rausgefahren worden mit Shuttle. Und ich bin dann am nächsten Tag mit der Bahn zurückgefahren, hatte die ganze Mailbox voll, auch mit Anfragen, irgendwo ins Studio zu gehen oder Radiointerviews zu geben. Aber ich habe dann irgendwann meinen Chef angerufen und gesagt, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Die Leute konnten mir gestern zuhören. Ich bin außerdem nicht das Thema. Mir ist nichts passiert. Ich bin unversehrt. Ich habe auch eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich habe dann so 3 Fragen beantwortet, einfach zu meinem Gefühlszustand für unsere Radiowellen. Ich verstehe ja, dass die Nachfrage kommt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dazu noch was sagen sollte oder könnte, außer über mich zu sprechen. Und ich bin nicht das Thema gewesen an dem Abend.
Auf jeden Fall Ereignisse, die sich einprägen und die man mit sich rumträgt. Dann, du hast das ja schon angesprochen, 2001 an 9/11 zu arbeiten und dann am 13. November in Paris zu sein.
Und Olli, um das direkt aufzunehmen, ich bin natürlich auch so zu Olympia gefahren.
Ja.
Weil es in Paris war und weil es angekündigt wurde, dass es Anschläge geben kann und geben wird womöglich. Und habe mich natürlich auch vor der Eröffnungsfeier gefragt, wie sie das in Sachen Sicherheit schaffen wollen. Dass das alles gut ausgegangen ist, das ist einfach ein Glücksfall. Das haben sie wirklich im Griff gehabt dort. Ich hätte das nicht unbedingt erwartet. Ich habe wirklich befürchtet, dass da was passiert.
Wenn wir da jetzt dann eben wieder in den Spin bekommen zu den positiven Dingen, also das, was man von den Olympischen Spielen jetzt mitbekommen hat als Fernsehzuschauer, als Sportfan, als jemand, der das von draußen beobachtet hat, dann war das Gefühl da, Frankreich feiert Olympia und das ist komplett bei den Menschen auch angekommen und es ist ein Fest der Gemeinsamkeit, des Miteinanders gewesen. Wie hast du das vor Ort erlebt?
Ja, genau so. Also von der Eröffnungsfeier beginnend, das war ja eine Begeisterung in dieser Stadt zu spüren. Leider ein bisschen getrübt von dem Wetter bei der Eröffnungsfeier, aber ansonsten war dieser Spirit von Olympia wirklich zu spüren. Ganz toll für den Sport, auch für den paralympischen Sport. Das war ja letztlich genauso ein paar Wochen später. Und das war da beim Schwimmen, wo ich war, auch extrem. Ich habe schon viele große Schwimmwettkämpfe miterlebt, aber da hat Paris wirklich nochmal einen oben drauf gesetzt. Als Reporter, weißt du ja auch, steht natürlich vor allem so die Arbeit im Vordergrund. Und für mich dann in dem Fall, wenn du Schwimmreporter bist, 10 Tage am Stück, ich war jeden Tag 3,5 Stunden in der Bahn. Ja? Morgens 50 Minuten hin, abends dann morgens wieder zurück und abends wieder 50 hin, 50 zurück. Sodass du natürlich auch extrem viel Kontakt mit Menschen hast, dich mit vielen Leuten unterhältst und auch in den Bahnen mitbekommst, wer zu welchem Sportereignis wo fährt. Es waren unglaublich positive Vibes in der Stadt. Das ist etwas als Reporter, was du erlebt haben musst und auch erleben möchtest. Und diese Begeisterung über den Sport, das hat ja auch alle Sportler geflasht. Das hat jeden gepackt, der da war.
Ich hatte einen so einen ganz besonderen olympischen Moment als Fernsehzuschauer bei den Beachvolleyballerinnen, als das Finale der Frauen war und die eine Spielerin aus dem einen Team, ich glaube Kanada war das, die da
ja,
im Finale...
Ich glaube Kanada.
Kanada.
Die sich beschwert haben und diskutiert haben,
genau,
etc.
Die einen fühlten sich provoziert, weil die eine Spielerin da wohl irgendwie Blickkontakt und auch gestikuliert hat in eine bestimmte Richtung auf dem Zuschauerrängen. Und dann gab es so eine Auseinandersetzung im Sand. Und der DJ hat dann schnell und intuitiv Imagine gespielt von John Lennon. Das ist dann so gewesen, dass die Leute wirklich das aufgenommen haben, diese Friedensvibes auf den Zuschauerrängen, sah man plötzlich lachende Gesichter, alle sangen mit und die unten im Sand haben dann auch angefangen zu schmunzeln und hatten so irgendwie das Gefühl vermittelt, ach komm, passt schon. Also das fand ich auch einen sehr olympischen Moment.
Wie genial von dem DJ und dieses Lied dann, was sie ja auch übrigens bei der Eröffnungsfeier einen Part hatte, dieses Lied dann auch da zu haben und das dann gleich zu spielen, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll.
Jetzt stehen natürlich weitere Highlights an. Du bist ja nicht nur in der Fußball-Bundesliga unterwegs, du bist selber am Moderieren, weiter beim SWR, hast da deine Sendung, SWR Sport. Du hast aber jetzt natürlich vor der Nase sicherlich auch den Wintersport. Was sind denn da die Highlights?
Da ist jedes Jahr das Highlight die Vierschanzentournee. Ja. Darauf freue ich mich natürlich. Es gibt eine WM in Trondheim. Aber es gibt ja im Prinzip jedes Jahr eine WM. Entweder eine Skiflug-WM oder eine nordische WM oder es gibt Olympia. Aber jedes einzelne Springen, ob in Willingen, ob in Zakopane, genieße ich einfach. Das ist für mich die beste Entscheidung, dass ich das noch dazu genommen habe. Ich wollte es erst nicht. Damals, 99, habe ich mich erst gesträubt. Aber inzwischen bin ich sehr dankbar, dass man mich überzeugt hat, das zu machen.
Du hast ja den legendären Triumph von Sven Hannawald damals mitbegleiten können, bei RTL.
Bei RTL, genau. Jedes Springen, jede Quali, jedes Springen. Die Quali hat er immer ausgelassen und ist immer wieder 50 gesprungen, weil er die Quali ausgelassen hatte und hat dann alle Springen gewonnen bei strahlend blauem Himmel. Und ich hatte damals zu Sven schon eine ganz gute Connection. Jetzt kommentieren wir zusammen. Inzwischen so schließt sich der Kreis wieder.
Haben wir denn da einen deutschen Adler, der mal wieder was reisen könnte?
Ach, auf jeden Fall. Jede Menge. Also Markus Eisenbichler kommt zurück, aber natürlich Andreas Wellinger vor allem. Andreas Wellinger, da kann man schon hoffen, war nah dran im letzten Jahr. Es ist überfällig. Das hat ja seitdem niemand mehr bei der Vierschanzentournee gewonnen. Und die haben insgesamt ein ganz gutes Team, ausgeglichenes Team. Karl Geiger, du kennst sie ja zum Teil, glaube ich, auch, ne, weil du ja auch alle Sportarten verfolgst.
Verfolgen,
ich bin immer ganz optimistisch, dass es vielleicht dieses Jahr dann endlich klappt.
Fußball, Schwimmen, Skispringen, wir haben die Steckenpferde. Diese Sportarten, mit denen du ganz intensiv beschäftigt bist, gerade schon reflektiert. Gibt es eigentlich eine Sportart, wo du sagst, da kann ich gar nichts mit anfangen?
Das gibt's nicht wirklich. Es gibt Sportarten, die ich sicherlich nie kommentieren würde. Ich würde jetzt Dressurreiten zum Beispiel sicherlich kommentieren, weil ich da einfach zu weit weg bin. Es ist aber nicht so, dass mich Carsten Soestmeier und Konig doch packen bei Olympia. Aber da geht mein Interesse jetzt nicht viel weiter. Ich fahre mal zum CIO, gucke mir das an in Aachen, bin auch wirklich beeindruckt über das Umfeld und dieses professionelle Umfeld, was dort einfach herrscht. Aber ich bin jetzt in der Sportart nicht drin. Alles, was ich so selbst mache, ob Skifahren oder Tennis spielen oder auch ein bisschen Golf spielen etc., das gucke ich sehr viel. Schaue sehr viel Sport im TV nach wie vor. Aber bei ein paar Sportarten würde ich mich fernhalten, wenn es um Kommentieren geht, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, was du noch kommentieren würdest gerne oder was du gar nicht kommentieren möchtest.
Was ich gar nicht weiß, sag mal so, was ich mir auf jeden Fall nicht zutrauen würde, wäre American Football. Weil das ist so dermaßen nerdig, da gibt's so viele Details zu beachten, wo es auch eine unglaubliche Fachterminologie gibt. Außerdem grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz gut, wenn jemand etwas kommentiert, wo er sich schon mal insofern mit beschäftigt hat, dass er diese Sportart vielleicht entweder selbst betrieben hat oder zumindest auf Amateurniveau auch schon mal selber gefühlt hat, wie das ist.
Bin ich 100% bei dir. Ja. Wobei ich das beim Skispringen natürlich nicht von mir sagen kann. Ich bin zwar mal von der 30-Meter-Schanze gesprungen, aber da bin ich nicht groß geworden. Das hätte ich aber sicher nicht gemacht, wenn es Hunderttausende in Deutschland gäbe, die das von sich behaupten könnten. Das war damals der Grund, warum ich es gemacht habe, weil es keine Skispringer gab, die kommentierten. Ja. Und weil es auch vorher nie welche gab, die das gemacht haben. Im Fußball würde ich nie jemandem raten, sich da hinzusetzen, der nicht selbst gespielt hat. Ja. Dafür ist das zu komplex. Du musst es gefühlt haben. Und Skispringen ist sicherlich was anderes, weil so wenig Leute Absolut. Die gemacht haben.
Sportler sind eben oft sehr, sehr gute Kommentatoren, Assistenten oder Co-Kommentatoren, super Experten, aber Skispringer, die jetzt dann selbst in dem Bereich irgendwie sich sozialisiert haben und da sich Meriten verdient haben, wahrscheinlich eher selten der Fall.
Das Problem ist ja, du kannst ja nicht davon leben, dass du Skisprungkommentator bist. Also das wird es sicherlich geben, aber du müsstest ja dann ein anderes, das Geld wird eigentlich in den Fußball gestopft. Ja. Und gerade bei uns als Reporter ist es sehr hilfreich, sich im Fußball auszukennen, weil einfach da die meisten Jobangebote bestehen. Skispringen ist saisonal, das ist ein paar Monate. Wer kann das, ja? Dass er dann sagt, so, ich habe jetzt die Karriere beendet, jetzt gehe ich auf Kommentieren von Skisprung-Events. Dann musst du noch den Sender finden und das ist ja auch nichts, wovon du dein Leben bestreiten könntest. Das kann man so nebenbei machen. Deswegen gibt es eben dann auch Experten, wie Sven zum Beispiel, wie Werner Schuster bei Eurosport, die das mitnehmen, aber jetzt nicht davon leben können, Skisprungreporter zu sein. Das ist ja jetzt kein eigener Berufszweig. Ne? Also wird das natürlich von Leuten gemacht wie uns, die auch andere Sportarten machen und sich dann da reinarbeiten. Das ist schon möglich, aber du musst sehr viel Zeit aufwenden.
Ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass du natürlich auf der einen Seite die Stimme des Fußballs bist, dass du bei der Sportschau zu hören bist, dass du auch im Dritten dementsprechend eine Fernsehsendung moderierst. Aber du bist ja auch das eine oder andere Mal auf einer Bühne zu sehen. So zum Beispiel auch beim Ball des Sports in Niedersachsen. Seit Jahr und Tag der Kommentator bei unserem Ball-Highlight, das wir haben in Hannover im Kuppelsaal mit Jasmin Wiegern von RTL Nord. Bist du da am Start auf der Bühne? Und zwar am 25. Februar 2025.
Olli, du darfst natürlich nicht verschweigen, geführt von Oliver Seidler in der Regie. Ja, da dieser Tausendsasser hat alles im Griff. Ja, wirklich alle Gewerke unter Kontrolle. Mit einer Grundruhe trägt er diese Veranstaltung, guidet uns. Jeder hat das Gefühl, hier kann nichts passieren. Olli hat alles unter Kontrolle und genauso ist das all die Jahre gelaufen. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon zusammen gemacht haben, aber da haben wir uns natürlich dann noch besser kennengelernt, ne, als Kollegen im Stadion und das weiß ich wahnsinnig zu schätzen. Und es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Team und eine tolle Veranstaltung. Das ist es auf jeden Fall.
Das geht ja runter. Also eigentlich ein Schlusswort. Aber
ich muss es oft so in meinen Terminkalender quetschen. Das geht aber dir ja auch nicht anders, weil ich ja weiß, dass du dann oft bis nachts dort die Knöpfe drückst, so ungefähr, und die Organisation im Griff hast und dann morgens nach München fliegst und da die Konferenz kommentierst. Und so ist es bei mir auch oft. Ich bin da auch schon aus Willingen gekommen, spät nachts wieder zurück, am nächsten Tag Skispringen. Aber so ist das in unserer Welt als Sportreporter. Aber Hannover wollen wir beide, den Ball des Sports wollen wir nicht missen. Wenn wir können, sind wir dabei.
Letztes Jahr Paulina Paschek bei den Frauen, die gewonnen hat, bei Olympia dann toll Medaillen hat sammeln können. Wir hatten Dennis Schröder, den Basketballhelden aus Braunschweig, der mit den Männern Weltmeister geworden ist. Wir hatten die Frauen des VfL Wolfsburg und alle waren an dem Tag nicht da. Also das ist dann ja auch eine besondere Herausforderung. Da waren alle, die hatten alle Dummies geschickt.
Aber Arndt Peiffer war da. Arndt Peiffer war zum ersten Mal da. Ja, das
10-mal Sieger, nie bei der Ehrung da gewesen, weil er immer Biathlon hatte im Februar. Aber dann als Laudator war zur Stelle.
Genau. Toller Typ auch. Arndt, das war ein sehr, sehr netter Abend. Wie immer in Hannover.
Letzte Abzweigung wäre... Also ich habe schon mal auch verrückte Dinge erlebt in meinem Berufsleben. Und eine Sache, die ist eine zu selten besungene, grandiose Geschichte, die man natürlich auch nicht ganz so häufig nach außen trägt, aber ich war mal bei der Hochzeit eines ehemaligen Regierungschefs und das war zu Zeiten, als man bei dem noch sein durfte und das noch nicht belastet war, wie das heutzutage ist. Das war eine Hochzeit von Gerhard Schröder. Da habe ich dann im Endeffekt dich mit als Moderator engagieren können. Du erinnerst dich.
Ja, das war sozusagen aus dem Ball des Sports Hannover hervorgehend. Und es war ein denkwürdiger Abend, an dem wir beide sehr viel Spaß hatten. Auch damals eine grandiose Veranstaltung in Berlin.
Im Adlon.
Und wir haben das Szenario, möchte ich mal sagen, gemeinsam beobachtet und analysiert und haben es genossen, an diesem Abend dabei gewesen zu sein.
Alexi Mitchell von Gazprom war da. Wir hatten damals über den Flughafen Schönefeld, den es damals noch gab, Landeslots für Wladimir Putin und für Herrn Erdogan aus Russland und aus der Türkei. Die hätten möglicherweise kommen können. Es war dann hoher Besuch aus Russland da, aber nicht Wladimir Putin. Auch Erdogan hat es dann nicht geschafft. Der Bundespräsident aber war da, Frank-Walter Steinmeier, Carsten Maschmeyer, Veronika Ferres, die Führung vom Deutschen Olympischen Sportbund und so weiter und so fort. Also es war ein illustrer Kreis, eine besondere Angelegenheit und ich muss sagen, ich habe zwischendurch Blut und Wasser geschwitzt, weil nichts so lief, wie es eigentlich laufen sollte und kann mich nur bedanken bei dir, dass du das alles mit deiner Souveränität rausgerissen hast und den roten Faden gebildet hast. Also ich weiß nicht, wie du das in der Nachschau fühlst, wie das für
ich
dich
weiß,
war.
Olli, dass wir uns da immer zwischendurch ausgetauscht haben und ich weiß noch, es gab die kuriosesten Geschichten um die Torte. Kommt die Torte? Wann kommt die Torte? Wie kommt die Torte? Oder koreanische Musiker, bekannte Musiker in der Heimat, die der Moderator aber bitte ohne Karten vorstellt. Ja? Sung Ji Kim und Jae Jung Lee und ja, die habe ich dann auswendig gelernt, damit ich sie ohne Karten vortragen konnte und entsprechend in Szene setzen durfte, bevor sie ihre musikalischen Künste dort den Zuhörern demonstrieren. Das war herrlich. Also wir haben an dem Abend, glaube ich, eine ganze Menge für uns mitgenommen.
Ja, Alexi Mitchell hatte auch den größten Kosakenchor aus Russland, den es überhaupt gibt, eingeflogen.
der hat dann ein bisschen länger gesungen, glaube ich, in Erinnerung, als er sollte.
Ich musste ja mit dem Adlon immer absprechen, wann die dann praktisch den nächsten Gang servieren. Und da eine tote Wachtel, also kaltes Fleisch dann servieren zu müssen, das wäre natürlich nicht möglich gewesen. Der Kosakenchor hat aber gesagt, er singt 12 Minuten, aber war dann nach 30 Minuten, hat gesagt, Leute, ihr müsst jetzt Schluss machen. Nix Schluss.
Hatte sich doch jemand eingeschlossen oder war deswegen nicht rechtzeitig unten? Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das war doch auch völlig strange.
Völlig strange, herrlich. Alleine schon 32 Menschen unter Waffen zu haben, die all die wichtigen Persönlichkeiten, die da gewesen sind, zu beschützen, war auch eine logistische Herausforderung für die Regie in dem Zusammenhang. Aber ja, wie gesagt, zu der Zeit durfte man das alles noch machen. Es ist eine Episode, die mich auch immer mit Tom Bartels verbinden wird.
Ja, und mich mit dir, Olli, das kann ich genauso zurückgeben. Aber wir wurden ja gut behandelt. Das war letztlich war das sehr angenehm und da waren viele auch tolle Persönlichkeiten und das werden wir in unserem Leben nicht vergessen.
Das war so ein Highlight. 2014 Weltmeisterschaft war Highlight. Olympia 2024 war ein Highlight. Gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, den muss ich jetzt auch noch mitnehmen?
Ach doch, ganz viel. Also für mich war sicherlich auch ein berufliches Highlight, dieses Erlebnis Sven Annawald da zu dem Turniersieg zu begleiten. Das war einfach, wir hatten glaube ich 14, 15 Millionen Zuschauer beim Skispringen, aber nicht nur wegen der Zahl, es konnten alle einfach nicht fassen, dass das jetzt passiert ist, dass wir das übertragen und ich war ja noch relativ jung da als Reporter dabei. Ansonsten ist es für mich immer nicht so einfach, weil ich einfach viele Dinge, die ich das erste Mal gemacht habe, ich habe ja auch 97 mit Michael Stich Wimbledon kommentiert zusammen. Michael Stich als Co-Kommentator, ne? Also alles so, was du das erste Mal machst, da weiß ich noch, wie ich mich gefühlt habe oder als ich mein erstes Live-Spiel gemacht habe. Stuttgarter Kickers gegen den KSC-Pokal-Achtelfinale. Ich glaube, das war 95. Wusste ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Live-Spiel, Fußball, schaffe ich das? 90 Minuten. Ich habe mich sowieso künstlich in gute Laune versetzt, ja? Und habe da vor mich hingestrahlt und gelacht und habe dann gemerkt, okay, das ist eine ganz gute Maßnahme, die funktioniert. Ja? Und dadurch habe ich das irgendwie ins Ziel gebracht und mich eigentlich dann daran festgehalten jetzt in den Jahren danach. Das war so der Einstieg und das war für mich eine Grundlage für alles später.
Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
Das letzte Mal zum ersten Mal, das ist eine super Frage. Es gibt ja immer wieder Anfragen für irgendwie, ich habe irgendwie neulich den Lockvogel für Esther gespielt bei Verstehen Sie Spaß, ja. Und dann da das Storyboard zu verstehen und was soll ich machen und wie wollen wir Esther in die Irre führen. Es gibt ja in unserem Job permanent irgendwie Dinge, die du noch nie gemacht hast und wo du hoffst, dass das dann hinhaut, ist das auch durchdacht und was ist genau meine Rolle und dann muss ich so tun gegenüber Esther, die ich doch eigentlich so liebe und mag und so eine tolle Frau, die soll ich jetzt verarschen, schaffe ich das überhaupt? Also so Herausforderungen gibt es ja dann doch immer. Es passiert ja immer wieder irgendwas, mit dem man nicht rechnet. Ich müsste nur noch länger darüber nachdenken, dann würden mir sicher noch ein paar Dinge einfallen.
Ist das schon gesendet worden?
Ist schon gesendet worden, ja. Ja. Esther hat es natürlich ruckzuck gemerkt und hat dann irgendwie, oder was heißt ruckzuck vielleicht nicht, aber sie war sehr schnell in Zweifel, weil der Fahrer, der sie zu der Location, wo ich war und auf der Bühne für sie überbrücken musste, weil der sich so krass verfahren hat, dass ihr eigentlich klar war, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass der hier den Starnberger See nicht findet. Ja. Und dadurch hatte sie Zweifel und dadurch, dass noch so ein paar kuriose Dinge passiert sind, hat sie, glaube ich, so nach und nach schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht.
Letzte Frage dementsprechend, was steht direkt als nächstes an für dich?
Es ist ja bei uns jede Woche anders. Direkt als nächstes ansteht für mich eine relativ entspannte Zeit. Ich mache Aufzeichnungen für Frag doch mal die Maus. Da bin ich immer so als Außenreporter und bin, glaube ich, da diesmal in irgendeiner Eishalle. Pokal live, irgendwie Wolfsburg, Dortmund. Aber auch natürlich zwischendurch noch Bundesliga, SWR Sport. Immerhin habe ich Jogi Löw zu Gast.
Guck an.
SWR Sport im November. Also und dann geht auch Skispringen schon wieder irgendwann los. Ist ja auch nicht mehr so lang hin. Erste Springen ist in Lillehammer. Die ein oder andere Moderation noch zwischendurch. Der normale Reporter.
Eine herrliche Zeit. Wunderbar. Ein voller Terminplan und unglaublich spannende Sachen, mit denen du dich beschäftigen darfst. Und dafür wünschen wir dir alles Glück der Welt. Ich besonders werde das natürlich intensiv verfolgen und habe mich extrem darüber gefreut, dass wir dich heute im Kickerherz-Podcast haben sprechen dürfen. Dankeschön, Tom Bartels.
Lieber Olli, natürlich danke, dass ihr mich eingeladen habt. Euch viel Erfolg für diesen Podcast. Hat wie immer mit dir, mit euch großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Kickerherz, der Fußball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.